Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von She Moves. Ja, vor ein paar Wochen war ich geschäftlich im schönen Norden unterwegs, genauer gesagt im schönen Hamburg, und habe mich dort zum Frühstück mit dem Nies-Knecht getroffen. Nies kennen vermutlich einige von euch, der ist gerade in der Triathlon-Szene kein Unbekannter. Er war Chefredakteur im Triathlon-Magazin, war Brandmanager bei Canyon, danach selbstständig als Journalist und Athletenmanager. Darüber haben wir uns damals auch kennengelernt und ist jetzt gemeinsam mit seinem Geschäftspartner in der Mission unterwegs, die beste Sportbekleidung in der Triathlon-Szene zu entwickeln und zu vertreiben. Nämlich mit dem Label FE226, beziehungsweise ich habe es gelernt, es heißt FE226. Ja, und unsere Idee zu dem Podcast kam relativ spontan, als ich vor einiger Zeit auf der Suche war nach neuer Sportbekleidung für mich. Und bei mir ist das immer ein bisschen kompliziert. Also wer mich kennt, der weiß, ich mag es gerne zeitlos, elegant und schlicht und hochwertig. Und was ich gar nicht mag, sind irgendwelche schlecht sitzenden, dünnen Stoffe, grelle Farben, knallige, bunte Muster. Das bin überhaupt nicht ich. Also bei mir sind wirklich Qualität, Langlebigkeit und Passform, also wirklich auch so, dass nichts rutscht, dass alles da sitzt, wo es sitzen soll, dass man sich wohlfühlt. Das ist für mich so das Wichtigste, wenn ich mir neue Kleidung kaufe, egal ob im Sport oder auch im Alltag. Ja, und auf meiner gefühlten Mission Impossible stand ich dann irgendwann leicht verzweifelt vor dem Nies und habe gesagt, also jetzt mal ganz ehrlich, das kann doch wohl nicht wahr sein. Was zur Hölle ist denn so schwer dran, einfach mal schöne und gut sitzende Sportbekleidung für Frauen zu designen. Wo ist denn da das Problem? Ja, und spätestens nach unserem Podcast muss ich gestehen, ich weiß jetzt, wo das Problem ist. Ich weiß jetzt, wo die Schwierigkeiten liegen. Und habe auch begriffen, wenn ich immer gesagt habe, das kann doch nicht so schwer sein. Ja, aber ganz so einfach ist es dann halt auch nicht. In diesem Sinne, ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß mit meinem Breakfast Talk mit dem Nies über Mode, Design und Style, darüber, dass Frauen komplett anders kaufen als Männer, darüber, wie die richtige Bekleidung unser Selbstbewusstsein unterstützen kann und vor allen Dingen aber, finde ich, zwischen den Zeilen auch darüber, was FE226 eigentlich für ein tolles und sympathisches Unternehmen ist, das sich übrigens gerade jetzt zu Corona-Zeiten sehr über euren Support freuen wird. Also wenn ihr da was kauft, spread the love. Ihr kauft da nicht nur was richtig Gutes, sondern ihr tut da auch was richtig Gutes. Ja, und wer noch nicht ganz überzeugt ist, der darf gerne noch mal ein bisschen tiefer in den Podcast reinhören. Und ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß mit der neuen Folge. Ich sitze jetzt hier mit dem Nies in Hamburg und Nies ist, was bist du eigentlich bei FE226? Wie nennst du dich?
Keine Ahnung, Mädchen für alles.
Mädchen für alles bei FE226.
Also wir sind eine super kleine Firma noch. Also es sieht vielleicht manchmal größer aus, aber wir sind im Kern halt zwei Leute, die das machen. Seit Mitte letzten Jahres sind wir zu dritt. Also Morten ist der Gründer, das ist mein Geschäftspartner sozusagen. Und wir sind beide Geschäftsführer am Ende.
Okay.
Also, okay. Und seine Frau ist noch mit eingestiegen, Lohne heißt sie, und die macht unseren eigenen Shop. Wir haben einen eigenen Shop, wo wir Sachen ausprobieren können und unser Lager im Keller ist. Das heißt, sie verschickt von da alles, was irgendjemand bestellt.
Okay. Und was würdest du sagen, was ist FE226 für eine Marke? Wo ist euer Schwerpunkt? Was macht ihr eigentlich? Also ihr macht Sportbekleidung?
Mhm. Ja, und wir verstehen uns selber als, also was wir selber draufschreiben, ist Performance Couture. Und in den beiden Teilen sieht man relativ viel von dem, was uns so hoffentlich ausmacht oder was wir gerne hätten. Auf der einen Seite Performance, und das steht auch vorne in der Abfolge. Das heißt, wir sind schon, wir machen Performance-Klamotten, also versuchen Technologie, nicht im Sinne von Elektronik oder digitalen Sachen oder sowas in Sportklamotten zu bringen, sondern einfach Technologie im Sinne von den richtigen Materialien an der richtigen Stelle und was man damit noch so an Performance eben rausholen kann. Das sind Sachen wie ja, Aerodynamik bei unseren Triathlon-Anzügen, aber vielleicht auch Geschichten wie, welche Kompression setzt man an welcher Stelle ein, um den Körper dann so reagieren zu lassen auf die Bekleidung, wie man das gerne hätte. Mhm. Also da gibt es noch viele, viele Möglichkeiten. Und da verstehen wir uns selbst so ein bisschen als, also wir nennen uns selbst immer evolutionary, mhm, also nicht revolutionär im Sinne von wir wissen, wie es geht und die anderen sind alle doof, sondern wir wissen, dass es da draußen halt richtig viele, richtig gute Marken gibt. Und unser eigener Anspruch an uns, sowohl an die, was die Bekleidung angeht, als auch die Firma an sich, so wie wir arbeiten, ist, dass wir sagen, wir möchten so einen Schritt weitergehen. Aber Evolution ist nicht immer nur nach vorne, das kann auch mal ein Schritt zurück sein. Das soll immer am besten auf die Situation angepasst sein. Also das ist unser Anspruch an uns selbst, dass wir sagen, wir möchten das noch ein bisschen besser auf das anpassen, was es braucht. Also einen Triathlon-Anzug jetzt nicht nur aerodynamisch auf dem Rad, sondern auch beim Schwimmen und beim Laufen gut geeignet zu haben, da keinen Kompromiss eingehen zu müssen, obwohl natürlich drei Disziplinen zu vereinen immer ein Kompromiss sein muss. Also müssen wir auch eigentlich nicht jetzt unbedingt den schnellsten auf dem Rad haben, wenn er in den anderen Disziplinen sehr viel besser ist, als was sein muss. Oder bei unseren Radklamotten, wir haben nur Merino-Wolle-Trikots. Und das ist ja evolutionär gesehen halt ein Schritt zurück von dem, was man jetzt alles machen kann. Aber was du halt jetzt machen kannst, ist mit viel Polyester, Plastik, was weiß ich, versehen. Und selbst wenn du recyceltes Plastik nimmst, hast du am Ende jedes Mal beim Waschen wieder Mikroplastik im Wasser. Also bei Merino-Wolle hast du es nicht. Und wenn du sagst, im Training kommt es jetzt nicht so auf die Aerodynamik oder eine andere Performance an, dann ist das ein Schritt, wo wir sagen, evolutionär gehen wir 15.000 Schritte zurück. Merino-Wolle ist über Jahrtausende entwickelt. So. Mhm. Und die Schafe haben halt Bedingungen von teilweise an einem Tag von minus 10 bis plus 40 Grad und müssen mit dem Ganzen umgehen können. Und das kann diese Faser. Und da gehen wir eher einen Schritt zurück. Der zweite Block ist halt dieser Couture-Part an der ganzen Sache. Und da haben wir einen modischen Anspruch an die Bekleidung, an die Sachen und arbeiten mit echt guten Designerinnen zusammen. Weil Morten, der Firmengründer, ist aus Kopenhagen, ist ein Däne und das ist auch der Firmensitz in Dänemark, der ist eigentlich von seinem Beruf her Management Consultant und hat eine mittlerweile ist es die größte in Skandinavien, Berater Firma mitgegründet und mitbesessen und hat sich aber in diesem Bereich hochgearbeitet und kommt aus einer normalen Arbeiterfamilie und hat dann halt irgendwann immer Anzüge tragen müssen, hat es nicht gerne gemacht und hat sich irgendwann für einen Termin mal wirklich aus Italien was richtig Gutes machen lassen und hat dann gemerkt, was das ausmacht, sowohl vom eigenen Gefühl und von der Qualität, also was du kannst halt, das klingt so klischeebehaftet, aber es ist ja so, setzt dich halt in Flieger, in die Business Class und steigst aus und der Anzug ist nicht verknittert. Also kannst du mit dem auch hinfliegen und den nächsten Tag normal anziehen und so weiter. Also da, was für Unterschiede das am Ende macht, wenn du wirklich gute Qualität und gute Klamotten anhast und auch, was das ausmacht, wie du halt auftrittst, weil du dich selber wohlfühlst in dem, was du trägst. Und das wollte er gerne auf den Triathlon übertragen. Also am Anfang Triathlon, das ist unsere Basis und von da aus gehen wir hoffentlich weiter.
Weiter in den Radsport, in den Laufsport.
Ja, erstmal Laufsport als nächstes. Okay. Und das ist so der Couture-Anspruch an dem Ganzen. Bewusst nicht Fashion, sondern eher Couture, weil das ein bisschen klassischer ist. Unsere Sachen sind ja sehr zurückhaltend
von den Farben. Ich wollte gerade sagen, das finde ich bei euch sehr charmant, dass ihr eben keine Knallfarben habt, sondern dass ihr eigentlich, das kommt mir sehr entgegen, ich bin ja auch so ein Schwarz-Weiß-Grau-Kind, dass ihr eher zeitloses Design habt.
Das ist auch genau die Idee, das Zeitlose dabei. Einmal, weil unser Anspruch nicht ist, dass du jetzt auffällst, weil du knallpink mit Neongelb gemischt anhast oder toll gestreift, was weiß ich, und noch Riesenschrift drauf, dann fällt ja dein Anzug auf und nicht du. Sondern, dass du als Persönlichkeit dich halt wohlfühlst in den Sachen und deswegen 2 Zentimeter größer bist, weil du dich wohlfühlst. Und so ein bisschen, es ist auch ganz klassisch, Kleider machen Leute, wenn du dich ein bisschen wohler fühlst, bist du 2 Zentimeter größer, trägst den Kopf ein bisschen höher und wirkst dadurch ganz anders. Und dann, also erstmal fühlst du dich anders, dann wirkst du ein bisschen anders, das spürst du wiederum und bist einfach ein bisschen stärker, als du sonst wärst. So, das hat ja nicht in erster Linie mit der Bekleidung zu tun, aber die kann es unterstützen, wie du dich fühlst. So, und das ist für uns der Unterschied zwischen Fashion und Style. Also Fashion ist the latest Fashion, das, was halt gerade hip ist, das hauen sich alle rum, ob es passt oder nicht, ob es zu dir passt oder nicht oder ob es dir passt oder nicht. Und das andere ist Style. Und es gibt wenig Leute, finde ich, die, also ich nicht, aber es gibt, ich habe sowieso nicht, aber es gibt wenig Leute, die so einfach Style haben. Ne? Und du sagst es gerade bei dir, das ist aus einem Guss, das passt so, das ist Style. Und du weißt, was du womit kombinieren kannst.
Genau.
Aber es gibt nicht so viele und da können wir hoffentlich ein bisschen helfen, ohne dass ich das könnte.
Also wenn ihr da Beratung braucht, ich stehe euch da gerne zur Verfügung. Ja, aber immer. Jetzt hast du da gerade was gesagt, das finde ich sehr wichtig. Das ist nämlich das, was für mich Mode und Style auch ausmacht. Nämlich, dass man sich wohlfühlt, dass man nicht einfach nur von der Stange kauft, was halt gerade im Trend liegt, sondern dass man versucht, seine eigene Persönlichkeit auch ein bisschen zu unterstreichen. Mhm. Und das tust du genau dann, wenn du dich wohlfühlst, wenn du nicht zuppeln musst, wenn alles da ist, ja, wo es sein soll, wenn alles sitzt. Und ich glaube, das ist auch was, wo Frauen vielleicht auch ein bisschen anders ticken als Männer, wenn sie Sportklamotten kaufen.
Definitiv, ja.
Also ich finde, wenn Frauen Sportklamotten kaufen, dann ist das Erste natürlich, wie sieht es am Kleiderbügel aus, wie sieht es angezogen aus? Und das Allerwichtigste, finde ich, ist dann auch noch so die Königsdisziplin, wie sieht es aus, wenn die Masse in Bewegung ist? Ja, also ja. Wie ist das in der Entwicklung von Sportbekleidung? Wie könnt ihr das berücksichtigen? Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor.
Es ist schwierig, gerade weil, also jetzt, wo unsere Basis noch sehr stark im Triathlon liegt und wir haben von Anfang an hochwertige Frauenbekleidung dabei gehabt, also direkt vom Start, obwohl das echt ein schwieriges Feld ist, muss ich sagen, weil Triathlon sowieso nur eine Nische ist. Ja? Also Sportwelt ist eine Nische aus der gesamten Mode und dann hast du einen Triathlon, der ist sehr klein und davon sind es dann irgendwie, wenn es richtig hochkommt, 20% Frauen, aber eher so 10. Und da sich dann auch noch mit, also hochwertig heißt ja auch meistens hochpreisig, weil die Sachen einfach wirklich, also auch für uns ja einfach wahnsinnig teuer sind zu produzieren, dann ist das eine sehr, sehr, sehr spitze Zielgruppe so. Und dann muss man sagen, im Triathlon ist meine Erfahrung jetzt, vielleicht sagst du gleich, ist Blödsinn, das darfst du gerne tun, ist meine Erfahrung, dass die Männer, die Triathlon machen, eher ein bisschen, da kannst du leichter so einen Durchschnittstypen hinstellen. So ungefähr 1,80, ungefähr 75 Kilo. Eher, da gibt es noch ganz leichte Unterschiede mit denen, die vom Schwimmen kommen und denen, die vom Laufen kommen, so eher. Aber das war es auch schon fast, also was Schulterbreite angeht. Ansonsten sind sie relativ homogen als Zielgruppe. Und bei den Frauen, die Triathlon machen, hast du alles dabei von wirklich stark, also auch in der Spitze ganz vorne, wenn man sich jetzt vorstellt, keine Ahnung, Jodie Kanema war mal 73 Weltmeisterin und die kommt vom Schwimmen und ist ein Muskelpaket. So. Mhm. Und jetzt zuletzt, ja gut, Daniela Rief ist halt so in der Mitte irgendwo, aber du hast auch eine Mirinda Carfrae, die genauso ein ähnliches Leistungsniveau hat und die ist echt klein und dünn. Und da hast du Riesenunterschiede. So. Und in der Entwicklung können wir das, ja natürlich haben wir verschiedene Größen, aber wir haben uns da viel Hilfe geholt. Wir arbeiten in der gesamten Entwicklung der Bekleidung, aber gerade beim Frauenbereich mit Fionn Appleton zusammen. Das ist jemand, den man, selbst wenn man Mode interessiert ist, wahrscheinlich den Namen noch nicht gehört hat. Fionn kommt aus London und ist so der Rockstar unter den Sportdesignerinnen. Also die war Chefdesignerin von Nike ein paar Jahre lang, hat für Rafa, Adidas, Under Armour, so in dem Sportbereich viel gearbeitet. Okay. Hat auch viel Sachen gemacht, die so genau auf der Schwelle zur Mode oder Fashion dann liegen. Also Beyoncés Eigenmarke Ivy Park hat sie komplett gemacht. Castore, das ist so eine Tennis oder kommt aus dem Laufsport, aber ist im Tennis jetzt irgendwie groß geworden, weil sie da über Sponsoring halt ein bisschen größer geworden sind. Hat die Beckham-Kollektion gemacht und ist wirklich jemand, der super erfahren ist, gerne im Hintergrund irgendwo. Und eine Frau, wo ich auch einfach sage, die hat definitiv Style. Und mit der arbeiten wir zusammen in der Entwicklung. Und in der Entwicklung meine ich jetzt nicht nur die Farbe. Ja? Das ist relativ einfach, wenn, wie du gesagt hast, die meisten unserer Sachen sind schwarz.
Was mir sehr entgegenkommt.
Das ist einfach, ja, erstmal. Aber da geht es wirklich auch darum, wie sind die Sachen geschnitten, wie sind sie angepasst auf die Bedürfnisse, nicht nur modische Bedürfnisse natürlich, sondern die dann wirklich, du sagst, wenn die Masse in Bewegung kommt.
Genau.
Also wir haben wir legen viel Wert auf die Auswahl des richtigen Stoffs zum Beispiel. Und wie man sich am Ende damit wohlfühlt. Unsere Anzüge haben einen Kompressionseffekt, der aber dich nicht so einengt. Also Kompression kann man messen, kann man aber nicht immer spüren. Also du würdest jetzt vielleicht, wenn du dir ein paar zu enge Socken anziehst, dann hast du das Gefühl, das ist Kompression. Das komprimiert auch, aber es ist nicht eine medizinische Kompression dem Sinne. Es kann aber auch sein, dass du ein paar Socken anhast, die sich nicht so anfühlen, die deinen Körper aber dazu verleiten, halt so zu reagieren auf den, also eher propriozeptiv. Und das Top-Material, was wir da haben, das heißt Aeroforce, das ist ein patentierter Stoff, der kann dich tatsächlich mehr aufrichten. Das heißt, wenn du müde wirst, bleibst du länger aufrecht, weil das so am Körper sitzt, dass du darauf reagierst und ein bisschen größer bleibst. So. Ist super flexibel, der Stoff. Das heißt, du kannst dich einfach, wenn es auf dem Rad jetzt in Aero-Position geht, dann kannst du runtergehen, ohne gegen dieses Material arbeiten zu müssen. Das klingt alles super wenig, so von hier 2 Millimeter, da 2. Aber wenn man sich so einen 4-Way-Stretch, den das Ganze hat, eben vorstellt und du sitzt auf dem Rad und bist in der Tretbewegung, und du musst nicht gegen den Stoff arbeiten oder beim Laufen kannst du aus der Hüfte nach hinten strecken, ohne dagegen zu arbeiten. Und wenn es pro Schritt 1 Millimeter ist, dann überleg, wie viele Schritte du bei einem Marathon machst oder bei 10.000 Metern oder 5.000. Aber das summiert sich halt dann doch schnell und damit fühlt man sich besser. Dazu kommt natürlich noch so ein optischer Aspekt und da ist Fionn einfach super erfahren darin, das, was du eben sagtest, ne, dich zu unterstützen und nicht zu übertünchen.
Ja.
Also es ist sehr dezent. Wir haben bei den Frauen Sachen oft so Tiger Stripes heißen die bei uns. Also so, das sind einfach echt Streifen auf der Seite, die aber genau so platziert sind und so gebogen quasi, dass die einen Body-Shaping-Effekt in zweierlei Hinsicht haben. Einmal sind die Streifen von der Struktur fester als der Rest des Stoffs und haben damit ein bisschen Kompressionswirkung und können dich wieder propriozeptiv halt ein bisschen an der Seite, wo viel Muskulatur zur Stabilisierung irgendwie vorhanden ist, die du auch brauchen kannst oder halt auch nicht, die dich da so ein bisschen immer wieder triggern und sagen so, hey, Moment, bitte nicht hier kippen. Und auf der anderen Seite haben die einen optischen Body-Shaping-Effekt, weil diese Streifen so angeordnet sind, müsste man jetzt eigentlich ein Bild vor Augen haben, aber wenn du frontal drauf guckst und du bist jemand, der eher breit gebaut ist, ein bisschen rund, ein bisschen breit, dann siehst du von vorne eigentlich die Ecke, wo die anfangen und das macht dich optisch schmaler, weil du auf zwei gerade Linien quasi guckst, die ein bisschen weiter innen liegen. Bist du eher schmal gebaut, siehst du von der Seite die Rundung dieser Streifen, sodass die dich ein bisschen mehr Volumen geben.
Kurviger.
Ja? Bisschen weiblicher dann wieder das unterstützen können. Also das sind so Sachen, die man nicht im ersten Moment sieht. Du siehst jetzt nur, die Klamotte sieht irgendwie gut aus und das ist auch das Ziel, dass man das nicht so, soll einen jetzt nicht anschreien, aber du musst ja trotzdem das irgendwie erklären und vermitteln, was denn das kann. Und da sind wir super happy, dass wir da mit Fionn arbeiten können und Sarah ist die andere Entwicklerin, Produktentwicklerin, mit der wir zusammenarbeiten. Die beiden wiederum haben sich selbstständig gemacht als Sportswear Consultancy Firma halt. Und Sarah ist bei den Stoffen super gut. Also da ist es vielleicht so, wenn wir sagen, okay, wir brauchen noch an dem Anzug jetzt Ärmeln und die müssen aerodynamisch sein und damit muss man trotzdem schwimmen können. Und also diese und jene und solche Eigenschaften, dann dauert es 2 Tage und Sarah hat eine Idee, was man nehmen kann und wo man es herbekommt.
Okay, jetzt fühlen sich eure Stoffe nicht so an, wie ein klassischer Triathlon-Anzugstoff sich anfühlt. Mhm. Also für die Menschen, die es noch nicht in der Hand hatten, also wenn ich jetzt denke, ich habe zum Beispiel mein erster Triathlon-Einteiler, war zum Beispiel von Skinfit, das ist ja eher so ein ganz elastisches, ganz weiches Material, wie man es auch von Sport-T-Shirts kennt. Bei euch, das ist eher ein festes Material, fast schon ein bisschen rau im ersten Moment, wenn man es in der Hand hat. Und
es knistert fast.
Es fühlt sich so an, als müsste es knistern.
Ne?
Genau.
Ja. Ja. Also das ist das, was du ansprichst, das ist das Aeroforce-Material und das ist dieser patentierte Stoff, der aus dem Schwimmbereich kommt. Also das ist ein verwandter Stoff zu dem, was die Schwimmanzüge halt damals irgendwie hatten, ist aber abgewandelt. Und warum der so Also wir haben ungefähr, verglichen hast du es jetzt mit Skinfit zum Beispiel oder vielen anderen Sportklamotten, da ist der Hauptbestandteil Polyester drin. So, das macht es sehr angenehm und weich.
Aber das ist dann auch ein Stoff, der sich, gerade wenn die Masse dann in Bewegung kommt, der sich mit bewegt.
Ja, ja, das auch, genau. Ja. Und der ist gar nicht so flexibel, wie du jetzt denkst im ersten Moment. Also unser Stoff ist ungefähr, ich glaube, jetzt verglichen zu einer ganz klassischen Polyester-Elastan-Mischung, 34% flexibler. Das merkst du aber nicht im ersten Moment, weil er halt fest sich anfühlt. Und das liegt bei dem Aeroforce-Material daran, dass wenn wir 1 Meter Stoffbahn haben, also 1,5 Meter Breite ist das dann in dem Fall, fängt man in der Entwicklung mit 3 Meter Stoff an. Und das wird so weit runtergedampft, also kann man sich ganz grob vorstellen wie Filzen. Mhm. Also es wird halt so lange immer weiter kondensiert, der Stoff sozusagen, bis man halt auf 1,5 Meter ist. Und damit erreichen wir eine gewisse wasserabweisende Wirkung, weil der Stoff einfach super eng ist und fein. Also du kannst von draußen dem Stoff nicht mehr so sehr, du kannst jetzt das Webmuster daran nicht erkennen, weil der einfach, ja, das ist so der, stimmt, Auszug, ja, aus dem Stoff, ja, also oder so weit runter kondensiert. Das macht ihn auf der anderen Seite halt auch so teuer, weil du halt für 1 Meter fängst du halt eigentlich mit 3 Metern an und dann musst du halt noch den ganzen Prozess irgendwie durchlaufen und bezahlen, dass der so runtergedampft wird, wie er dann am Ende ist. Und das macht es aus, dass der sich auch so, er fühlt sich auch irgendwie kondensiert an. Das ist dieses, es ist irgendwie fest und es kann knistern, aber wenn du ihn anziehst, ist der super flexibel. Also du kannst mit dem Anzug wirklich, wirklich schwimmen, also auch mit den Mitarmen. Du musst den jetzt nicht runterkrempeln und nach dem Schwimmen irgendwie umständlich den Anzug hochrollen und so. Ja, weil er eigentlich sehr flexibel ist und wasserabweisend und hat diesen Four-Way-Stretch, aber auch diese Kompressionswirkung dadurch, dass es so kondensiert ist.
Okay.
Also das ist der größte Unterschied. Wir haben da halt kein Polyester drin. Das ist auch ein Grund übrigens, warum der schwarz ist. Der Stoff ist schwarz. So. Also wir würden auch jetzt nicht was mega farbenfrohes machen, weil das einfach nicht wir sind und das ist nicht zeitlos genug. Und ja, wie du gesagt hast, das, was wir wollen, ist, dass du scheinen kannst und nicht die Klamotte blendet. So.
Ja. Und ich finde auch, wenn du so einen schwarzen, hochwertigen Einteiler hast, das ist ja auch wie in der Alltagsmode. Also ich bin ja auch eher Fan davon, lieber weniger hochwertige, schöne Dinge zu kaufen und dann mit knalligen Accessoires zu ergänzen, ja, genau, als dass das Hauptding schon so ein grelles, Blinkeding ist. Ja. Und ich finde, wenn du wirklich in einen schönen Einteiler investierst, aus einem hochwertigen Material, wie du sagst, der dich aufrichtet, der dazu führt, dass du dich wohlfühlst, dass du dich auch in Bewegung wohlfühlst, wenn du ein paar Stunden aktiv bist, dann ergänzt du das eben nach Tagesform. Du hast ja eh knallbunte Schuhe in der Regel an, ja, oder irgendwelche bunte Socken, einen bunten Visor oder sowas, und dann sieht das auch toll aus.
Und da gibt es noch einen super Trick, den man gerade bei unseren Frauen-Einteilen, also wenn wir von den beiden Top-Einteilern, ne, Aeroforce, ja, reden, den haben wir mit Arme und ohne Arme. Und bei dem mit Arm dran, der ist halt aerodynamisch besser auf dem Rad, haben wir hinten auf dem Rücken so einen Mesh-Einsatz. Und der hat eigentlich Gründe, die sind nicht modischer Natur, sondern das ist halt für die Beatmung. Ja, da geht die ganze Luft auf dem Rad, geht die meiste Luft drüber. Das heißt, da kannst du die Wärme, die der Körper erzeugt während des Sports, halt raussaugen über den Fahrtwind, weil er direkt drüber geht. Hat auch noch einen aerodynamischen Effekt, weil der genau da platziert ist, wo die Luft vom Helm abströmt und dann auf den Anzug trifft. Und da will man die Oberfläche rau haben, weil die Luft dann anhaftet eine Weile. Aber modischerweise kann man ihn extrem gut nutzen, um da halt den Sport-BH so auszuwählen, dass er die gleiche Farbe hat wie die Socken oder dein Cap oder so. Und dann siehst du den da hinten durch, weil du halt einen Mesh-Einsatz hast. Also
das
du
ist
kannst
cool.
Diesen kleinen, ja, Gag kannst du nutzen. Und
das ist so ein Understatement, wie ich es mag.
Ja, und damit kannst du es individualisieren. Und so. Wir haben auch einen Sports-Bra, das ist halt das ist kein echter BH, kein Sport-BH, das können andere besser, da sind wir nicht. Also das können wir einfach nicht gut genug, so warum sollen wir es dann machen? Aber es ist halt so ein Top, also ein ganz kleines Lauf- oder Triathlon-Top. Und auch da haben wir hinten so einen Ausschnitt auf dem Rücken, wo du eben dann noch, wenn du noch einen Sport-BH drunter tragen willst oder brauchst, dann kannst du auch den wieder gut kombinieren, so mit der Farbe, die du eben haben willst.
Jetzt hast du eben gesagt, bei den männlichen Athleten haben wir so diesen Stereotypen. so diesen, ich nenne ihn jetzt mal böse, quadratisch praktisch gut, 1,80 Meter, 75 Kilo. Ja. Bei Frauen haben wir ja auch festgestellt, wir haben die unterschiedlichsten Körperformen, die unterschiedlichsten Kurvenformen. Ich selber bin jetzt ja auch kein klassischer Stereotyp. Wie macht ihr das in der Entwicklung? Also wie könnt ihr wirklich eine Klamotte entwickeln, damit du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt eine Größe 36, ist nicht unbedingt eine Größe 36, weil die eine hat mehr Taille, die andere hat vielleicht mehr Brust, die andere hat vielleicht dann an den Hüften noch ein bisschen mehr oder weniger. Also wie kann man das entwickeln? Geht das wirklich dann hauptsächlich über Stretch und solche Einsätze?
Es ist echt schwierig. So, also das ist was, wo wir auch jetzt lernen mussten. Einmal ganz grundsätzlich ist es halt, also hätte ich jetzt, bevor ich sowas angefangen habe, nicht gewusst und Morten auch nicht.
Ist auch schön, sehr, wenn zwei Männer Frauenkleidung entwickeln.
Genau, deswegen eigentlich kann ich eher Fragen als Antworten geben. Man versucht das auch meistens. Aber in der Entwicklung ist es echt schwierig, weil ein und derselbe Schnitt, ganz abhängig davon, welchen Stoff du nimmst, welche Naht, und welcher Faden zum Vernähen genommen wird zum Beispiel, total unterschiedlich ausfallen kann. Also es kann sein, dass du ein und denselben T-Shirt-Schnitt entwickelst und nimmst einfach drei verschiedene Stoffe und unterschiedliche Arten, den zusammenzubringen. Wir haben ja teilweise auch Bonded Edges, also verklebte Nähte, damit die nicht reiben. Das ist auch wieder ein anderes Verfahren. Und du hast irgendwie dann so viele verschiedene T-Shirt-Schnitte, wie du verschiedene Stoffe genommen hast, also teilweise. Also das ist schon schwer, damit umzugehen. Und um die verschiedenen Formen, ja, Körperformen da irgendwie wirklich alle bedienen zu können, muss ich ehrlich sagen, sind wir auch nicht so gut, wie ich gedacht hätte, dass man es vielleicht so... Also man kann es nicht so über den Daumen irgendwie. Wir haben zum Beispiel unser Anzug mit Armen, passt vielen Frauen gut, die eher so Schwimmertypen sind. Also eher mit ein bisschen Volumen um die Schultern. So. Dann sitzt er einfach sehr viel besser. Dann hast du natürlich bei Frauen auch noch die Brust, die sehr, sehr unterschiedlich sein kann, auch gerade bei Sportlern. Was da Volumen angeht und wie man sich, wo man sich mit wohlfühlt, das ist einfach, glaube ich, ein Riesenunterschied, weiß so besser. Und darauf, wir können nicht auf alles eingehen. Wir können so weit, also wir könnten, aber dann müssten wir auf Maß bauen, so mehr oder weniger. Ja. Oder fünf verschiedene Styles in jeder Größe anbieten. So, dafür sind wir zu klein und dafür ist der Markt auch leider zu klein. Ich fände es toll, wenn man das machen könnte, aber dann kostet ein Anzug halt 1.000 Euro oder so, den du kaufst. Und das möchte auch nicht unbedingt jeder ausgeben. Müssen wir nicht drüber reden. So. Ja, ja. Am Ende können wir nur insofern darauf eingehen, dass wir verschiedene Styles anbieten. Also wenn es um Triathlon-Klamotte jetzt geht, dann haben wir einen Anzug mit Arm, dann haben wir einen ärmellosen mit so einem offenen Schwimmerrücken, der super flexibel ist und der den meisten Frauen richtig gut passt, weil der Stoff eben gerade rund um die Hüfte zum Beispiel, unser Stoff ist einfach sehr flexibel. Und wenn du da 35% mehr Stretch hast, ohne dass es dich einengt,
und ohne, dass es irgendwie durchsichtig wird?
Ja, genau. Das wird dann nicht bei uns. Und das ist so ein Vorteil von Nicht-Polyester. Weil bei Polyester hast du immer, da hast du eigentlich einen Stoff, der wird sublimiert, also bedruckt von einer Seite. Und wenn das teuer ist, dann wird er von beiden Seiten sublimiert. Wenn es billiges Zeug ist jetzt, ohne das Böse zu meinen, das hat ja alles seine Berechtigung, aber wenn du da einen billigen Anzug hast, dann kannst du es sehen. Der ist von innen halt weiß meistens und von außen schwarz bedruckt oder so. Man sieht das oft bei, ich meine, ich will jetzt keine Namen nennen, aber du kannst dir viele Radbekleidungen oder auch im Triathlon, die sehr weit verbreitet sind, das kannst du einfach, gerade wenn du auf dem Rad sitzt, da kannst du halt hinterherfahren und komplett durchgucken eigentlich. Weil das, sobald das dann auch noch gedehnt wird, dann kommt das Weiße irgendwie mehr durch und der Stoff ist halt nicht wirklich da. So, sobald der gestretcht ist, ist er nicht mehr schwarz, sondern hellgrau und durchsichtig oft. Und das passiert bei uns nicht. Und dadurch, dass der Stoff halt sehr flexibel ist, können wir da relativ viel erreichen. Und da, ansonsten haben wir noch zwei Teile, also mit einem Singlet und einer Hose dazu. Da kannst du natürlich leicht die Größen auch noch variieren. Das würde ich auch jedem empfehlen, auch Männern übrigens, mal zu gucken. Also teilweise kommst du halt vom Radfahren und dann wäre eine Hose in M mit einem Oberteil in S eigentlich die super Kombi. Du kaufst aber beides M, weil du M bist oder beides S, weil du halt eigentlich immer es hast. Mhm. So. Und das versuchen wir quasi darüber abzufangen, dass wir nicht nur den einen Anzug haben mit Ärmeln, sondern versuchen, einen Top-Anzug mit Arm, einen Top-Anzug ohne Arme und Zweiteiler anzubieten, sodass du variieren kannst und flexibel damit umgehen kannst. Ansonsten müsste man, das wäre die Königsdisziplin am Ende, müsstest du wirklich ja eigentlich verschiedene Größen, also verschiedene Schnitte pro Größe haben. Es gibt ja Laufschuhe, die in der gleichen Größe verschieden breit sind, in der Zehenbox oder so, dass man sagt, okay, du hast ja eher einen breiteren Fuß. So müsste man mit Klamotten auch umgehen. Es ist für uns gerade nicht machbar, aber fände ich optimal.
Ja, ja. Das ist natürlich das Idealbild, aber das ist für eine Marke ist das auch gar nicht wirtschaftlich.
Ja, das ist am Ende das Problem. Es ist einfach viel Aufwand, viel Entwicklungsarbeit, weil wir alle unsere Schnitte selber entwickeln. Also es ist jetzt nicht so, dass wir einfach einkaufen irgendwo. Du kannst ja mittlerweile eine Bekleidungsmarke sehr, sehr einfach aufziehen eigentlich, wenn du sagst, ich kaufe Laufshirts und die müssen auch nicht schlecht sein. Kaufe ich halt 1000 Stück irgendwo im Fernost und druck da mein Logo drauf oder mein Style. Das kann toll aussehen. Das ist halt miese Qualität und für die Umwelt bestimmt nicht gut und es hält wahrscheinlich nicht besonders lange. Aber es ist einfach zu machen. Mhm. So, das geht. Absolut. Aber wir machen unsere Schnitte alle selber, dafür müssen wir jemanden bezahlen und die Leute sind gut, mit denen wir arbeiten, also sind sie auch nicht günstig und wir fertigen und entwickeln und fertigen ausschließlich in Europa.
Also wo das, genau?
Das meiste von den Klamotten kommt aus Litauen. Mhm. Wir haben ein Werk in Portugal, mit dem wir arbeiten und das meiste ist tatsächlich aus Litauen. Und Entwicklungsarbeit, also der Firmensitz ist in Kopenhagen, ich arbeite von Hamburg aus. Und unsere beiden Designerinnen in London. Also das ist so die Base, wenn man jetzt irgendwo liest, FE226, Copenhagen, London, dann liegt es daran, dass wir in Kopenhagen sitzen und in London entwickeln oder mitentwickeln.
Okay.
Und das Design dann daher kommt. Aber eigentlich ist es eine dänische Firma und unser größter Markt ist Deutschland im Moment und aber Fertigung komplett in Europa, weil wir es auch nicht woanders machen wollen. Es kann sein, dass mal ein Cap irgendwo anders herkommt. Und wir haben auch mal, was T-Shirts angeht, mit einer indischen Firma gesprochen, wo wir auch echt am Überlegen waren, das da zu machen. Aber das war halt alles Fairtrade und da konnten wir nachvollziehen, dass das halt in Indien den Leuten was Gutes tun kann. Also deswegen haben wir überlegt, das zu machen. Aber dann haben wir am Ende, es ist einfach alleine das Verschiffen von dort mit einem Schiff im riesen Container macht schon den Fußabdruck von so einem T-Shirt so viel schlechter. Und teilweise nutzen die halt auch, weil es nicht so reguliert ist, einfach viel mehr Wasser pro Kilo Stoff oder Gramm oder was auch immer. Sodass es am Ende einfach sich nicht so wirklich auszahlt.
Du hast es jetzt nicht explizit gesagt, aber zwischen den Zeilen höre ich schon immer mal wieder raus, ihr seid nicht nur mit einem sehr großen Fokus auf das Thema Performance und Qualität unterwegs, sondern auch in einem sehr nachhaltigen Umfeld. Also bei allem, was ihr fertigt, klingt es ja so, als würdet ihr immer auch darauf achten, wie nachhaltig ist dieses Kleidungsstück jetzt? Wie ist der Fußabdruck, den das Kleidungsstück hinterlässt?
Ja, also das ist so, dass wir beide oder alle drei, die jetzt da wirklich fest also Vollzeit dran arbeiten, so tickt definitiv. Unterm Strich muss man sagen, ist natürlich alles, was Bekleidung ist oder Sportbekleidung, ist nicht nachhaltig. So mit jedem Ding, was wir kaufen, was wir irgendwie benutzen, konsumieren, machen wir was kaputt. Also das ist, als Mensch lebst du ja und machst die ganze Zeit irgendwas kaputt. So, und was wir machen können, ist halt, also es wäre total übertrieben, glaube ich, zu sagen, dass wir ein nachhaltiges Unternehmen sind. Das möchte ich mir nicht auf die Fahnen schreiben. Das klingt so nach Greenwashing und das hasse ich. Also das mag ich nicht. Aber wir achten schon drauf. Also klar, eine hohe Qualität bedeutet, dass du die Sachen lange tragen kannst. Und wir haben zum Beispiel bei unseren Laufshirts, hatte ich neulich auch im Podcast mit Niklas Bock, und er sagte so im Gespräch, ja Mensch, ich habe das Laufshirt jetzt seit 2 Jahren und das ist halt noch genauso gut wie am Anfang und es riecht immer noch nicht, weil wir so Silberionen in ganz geringem Maßstab eingearbeitet haben, sodass das Gerüche wieder loslässt. Also das riecht schon wenn du selber riechst, dann riecht das Shirt auch erstmal. Aber du kannst es einfach hinhängen und dann geht der Geruch auch wieder raus.
Ohne es waschen zu müssen?
Ohne es waschen zu müssen. Oder halt einfach nur mit Wasser, was du eh zum Duschen nutzt. Also echt mit unter die Dusche nehmen, auswaschen, aufhängen. Und dann brauchst du es nur jedes 5. oder 10. Mal mit in die Waschmaschine tun. Und das macht halt viel aus beim Fußabdruck. Also auf solche Sachen achten wir schon. Oder mit, was ich vorhin sagte mit den Merino-Wolle-Trikots, das macht einen Unterschied. Denn selbst wenn du sie jedes Mal waschen würdest, was du nicht brauchst, weil die nicht schinken. So. Aber selbst wenn du es jedes Mal waschen würdest, hättest du am Ende Wolle im Wasser und nicht irgendwelches Plastik.
Ja.
Und das, du kannst das ganze Trikot kompostieren und am Ende ein kleiner Reißverschluss und sowas bleibt übrig. Aber, und so Reflektoren. Aber sonst nichts. Und wir versuchen darauf zu achten und fertigen halt nur in Europa, weil das eben riesige Wege sind. Auch aus Qualitätsgründen, aber längst nicht nur. Weil ich glaube, im Fernost, das kommen wir mit unserer hochnäsigen europäischen Art irgendwie und sagen, da ist die Qualität nicht so toll. Aber ich glaube, die Qualität ist mindestens genauso gut wie hier. Wir kaufen halt meistens den Scheiß. So, ne? Weil man aus Mitteleuropa halt da produziert, weil es günstiger ist. Und das wird günstig eingekauft. Aber die können es definitiv. Also wenn man sich den Fahrradbereich anguckt, dann gibt es 2, 3, mittlerweile vielleicht 5 richtig gute Carbon-Firmen, die eigentlich fast alle dort sitzen und die für alle alles machen. Also die sind richtig gut. Und eindeutig können sie es. Also ja, unser Anspruch ist auch da so ein bisschen evolutionär zu gucken, was passt denn im Moment am besten. Und für uns passt eben am besten was mit einer hohen Qualität, weil du dich damit auf jeden Fall besser fühlst und auf der anderen Seite eben auch die Sachen lange nutzen kannst. Für uns wirtschaftlich natürlich doof, da wäre besser, eine Sollbruchstelle einzubauen, ne? Und zu sagen, das ist schnell kaputt, also kaufst du dir was Neues. Aber das ist nicht unser Anspruch. Also wir wollen wirklich, dass du lieber sagst, oh Mann, ich... Sagen wir es mal so, in vielen Reviews steht ja, also Testberichte oder so von unseren Sachen steht, total toll, wir hatten auch Testsiege und Produkt des Monats und was weiß ich, und da steht halt ganz oft als Minus hoher Preis. Wo ich sagen muss, eigentlich freue ich mich darüber, weil das dann bedeutet, dass du dir, ich bin selber jemand, der nicht auf teure Mode Wert legt und mir die ganz tollen Sachen immer unbedingt kaufen muss. Gar, also vor allen Dingen nicht, um damit zur Eisdiele zu fahren. So, aber das ist eigentlich schön, wenn man sich überlegt, oh Mann, ich möchte das gerne haben. Ich bin davon überzeugt, also spare ich ein bisschen dafür. Oder gönne mir das mal, wenn ich kann. Und habe es dann aber auch lange.
Ja.
Das ist einfach insgesamt nachhaltiger. Und ich bin froh, wenn die Leute tatsächlich einmal 400 Euro ist echt nicht viel Geld für einen Anzug.
So. Ich wollte gerade fragen, was heißt denn hoher Preis?
Ja, also bei unseren Top-Anzügen sind wir bei 399 Euro. So.
Mhm.
Und das ist ja auch nicht so weit weg von den anderen irgendwo. Ne? Da gibt es auch, welche, die im ähnlichen Leistungsbereich unterwegs sind, die auch teurer sind. Also es ist jetzt nicht fernab von allem. Aber wenn man ganz ehrlich sind, müssten wir eigentlich, weil wir über Händler gehen und das auch ausbauen wollen, dann haben wir erst angefangen, aber das ist unser Vertriebsweg, unser Geschäftsmodell über den Einzelhandel. Eigentlich müssten wir noch ein bisschen mehr Geld nehmen, damit es wirtschaftlich normal gerechnet ist. Es ist halt einfach echt ein teurer Stoff und die ganze Verarbeitung mit, wir haben bei den Männeranzügen haben wir so lasergeschnittene Löcher an den Seiten für die Belüftung und Aerodynamik, dann dieses Mesh im Rücken mit geklebten Nähten eingebaut und diese ganzen kleinen Details, die wir da drin haben, die sind einfach echt teuer. Und wir können das eigentlich nicht günstiger machen. Oder wir können es nicht günstiger machen. Eigentlich müsste es ein bisschen teurer sein, damit es eine normale Marge für uns hat. Wollen wir aber nicht. Also wir wollen jetzt nicht jetzt irgendwo bei 500, 600 Euro. Vielleicht kommt das irgendwann mal, dass wir sagen, okay, das ist der Anzug, der halt alles hat. Aber ganz ehrlich, haben wir jetzt bei den Männerklamotten sind wir mit dem Top-Anzug ausverkauft und haben jetzt halt die neuen, also ab April, Mai gibt es neue Anzüge. Die sind auch minimal überarbeitet, aber wir haben nur Kleinigkeiten dran gemacht, weil uns nicht großartig was eingefallen ist, was wir hätten besser machen können.
Weil es schon so gut war. Ja.
Also wir sind schon so davon überzeugt, dass das wirklich einfach, so ein rundes, gutes Paket ist für drei Disziplinen. Und wir haben ja auch Windkanal-Testsiege damit gehabt und so und gutes Feedback von Leuten. Und insofern haben wir auch nur im Detail dran gearbeitet.
Von der ersten Entwicklung oder von der ersten Idee bis hin zum fertigen Produkt, wenn du jetzt sagst, im April kommen die neuen Anzüge. Wie lange dauert das? Wie sieht der Prozess aus? Was passiert da hinter
so
den Kulissen?
So schwer zu sagen. Also da ist eigentlich Morten, weil er aus der hat viel Modeindustrie beraten. Also der hat mit seiner Firma Implement Consulting Group hat er damals Zara zum Beispiel, als die eigentlich pleite waren, da war das deren Konzept, was jetzt echt ein bisschen abgedriftet ist in Richtung Fast Fashion. Aber das war ein Implement-Konzept zu sagen, wir holen die Produktion ins eigene Land. Also deren Firmensitz ist, glaube ich, Spanien. Ne? Mhm. Also die Produktion aus Fernost nach Spanien sind super schnell, können innerhalb von 7 Wochen neue Produkte hinhängen und haben immer was Neues hängen im Laden. Die Idee war nicht, alle 7 Wochen das komplett neu zu haben und den Rest wegzuschmeißen, so, sondern die Idee dahinter war eigentlich, dass man halt immer wieder was Neues anzubieten hat. Dass du, wenn du durch die Stadt gehst und du gehst nun mal in jeder Großstadt irgendwie an den gleichen 7 Ketten vorbei, so egal wo du bist auf der Welt, ja. Plus vielleicht 3-4 handverlesene einzelne Shops,
die da
frei mitarbeiten, aber gehst immer an den gleichen vorbei und da musst du einfach irgendwie was Frisches, Neues anzubieten haben, also eigentlich umstellen. Und wenn du nur das Schaufenster einfach irgendwie umsortierst, dann ist es nicht so, zieht es die Leute nicht rein, so, sondern die Idee war, das öfter zu machen. Und insofern sind wir theoretisch so aufgestellt, dass wir sehr schnell sein könnten, aber es scheitert oft an den Produktionsfirmen. Weil die, witzigerweise finde ich hänge da nicht so drin, deswegen möchte ich es nicht so bewertend sagen, aber meine Erfahrung ist jetzt, und ich komme nicht aus der Branche, deswegen weiß ich nicht, was da noch dahinter steckt, aber meine Erfahrung ist, dass die in dem Moment, wo sie ganz, ganz viel produzieren, auch ganz, ganz viel produzieren, aber dann haben sie halt immer einen so einen Flaschenhals, ne, das, wo halt irgendwie nur eine Nähmaschine da steht für genau die Naht, die du machen musst. Und wenn dann du in einem gleichen Laden produzierst wie Adidas, so, dann gehen von denen halt 400.000 Teile da durch und alle mit einer Nähmaschine und vielleicht 2 Leuten, die es können, die sich noch abwechseln können mit den Schichten. Und unsere 600 Teile, so. Dann stehst du dann halt hinten an. Und das dauert echt oft länger, als ich gedacht hätte. Ansonsten ist das, was am längsten dauert, ja eigentlich immer so die Ideefindung. Ne? Also da kann ich jetzt gar nicht sagen, wann es anfängt, weil wenn ich jetzt den Anzug, den wir jetzt haben, da den habe ich oft in der Hand, den erkläre ich Leuten, den nutze ich selber und da fallen mir ja von Anfang an irgendwie Sachen auf oder ich habe Ideen, was könnte man? Mhm. Und das heißt, eigentlich geht die Entwicklung da los. Oder vielleicht schon vorher, weil ich vor 10 Jahren mal irgendwas getragen habe, wo ich sage, das war irgendwie cool oder eine gute Idee. Also es ist schwer zu sagen, wann es wirklich losgeht, aber wenn wir so richtig konkret werden und uns zusammensetzen und sagen, okay, wir möchten gerne das und das und das und das, dann haben wir quasi unser Lastenheft für das, was wir machen wollen, in welche Richtung es gehen soll, dann sprechen wir mit Fionn und mit Sarah und dann gibt es erste Entwürfe, dann lassen wir meistens von Hand tatsächlich einmal das, wenn wir den richtigen Stoff haben, weil das ist ja auch noch was, du kannst einfach irgendeinen Stoff nehmen oder du kannst den vorher 5, 6, 7, 8, 9, 10 verschiedene Stoffe testen und ausprobieren und da steckt bei uns viel Test drin. Also wir machen so Abrasionstests, also wie anfällig ist das so ein Stoff für im weitesten Sinne Pilling. Also wie lange hält der, geht der kaputt bei Reibung?
So ein bisschen wie bei Ikea, diese Schaudinger, wo du bei Betten und bei Sofas immer siehst.
Ja, ja. Ja, im Prinzip ist es so. Ja. Aber am Ende wird der Stoff einfach 50.000 Mal auf sich selbst gerieben in sehr kurzer Zeit. Und dann kannst du sagen, okay, das simuliert jetzt 45.000 Stunden auf dem Fahrradsattel. Ja. So, weil der Druck ungefähr so ist und mal mehr, mal weniger. Und viele Tests mit Trocknungszeit und solchen ganzen Geschichten, da steckt schon viel dahinter und dann es ist echt schwer zu sagen, wie lange es dauert. Es kann echt schnell gehen. Wenn man vorher weiß, was man will, so, dann können wir mit unserer Entwicklung, also von dem ersten Moment, wo wir zusammensitzen, bis wir wissen, wie wir es haben wollen und das einmal haben von Hand zusammennähen lassen, um es zu testen, kann das in 3-4 Monaten irgendwie gehen, aber es kann halt auch 2 Jahre dauern. Und es kann auch sein, dass wir in 3-4 Monaten mit allem fertig sind. Es kommt halt auch darauf an, ob das jetzt eher ein Couture-Stück ist oder eher ein Performance. Weil wenn es Performance ist, dann möchte ich das, dann ist unser Anspruch, proven Performance zu liefern, also das belegen zu können, was es kann. Und dann brauchen wir Wissenschaftler, mit denen wir es testen. Das dauert natürlich.
Was würdest du sagen? Kaufen Frauen eher Couture oder eher Performance?
Eher weniger Performance. Nee, meine Erfahrung ist, und das ist so klischeebehaftet, wie es klingt, ist das, was wir jetzt so festgestellt haben, weil wir sind nicht groß und wir stehen, waren jetzt auch bewusst, wirklich Morten und ich, auf den Messen immer, um auch zu sehen, einfach wirklich mit den Leuten zu sprechen und zu gucken, was interessiert und was nicht und das Feedback mitzunehmen. Und das ist ja, das kann man ja Erfahrung haben, aber popelt in seiner eigenen Welt darum irgendwie. Und da ist unsere Erfahrung ganz klar, dass Männer voll drauf stehen, wenn du 4 Watt damit sparen kannst. So. Und die Frauen kaufen es, wenn sie sich damit wohlfühlen. Und in den Spiegel gucken und sagen, wow, das gefällt, also so gefalle ich mir.
Ja.
Das ist also ziemlich klar, sind das die beiden Strömungen. Es gibt natürlich immer beides. Es gibt den Mann, der sagt, ich sehe aus wie der freundliche James Bond, also kaufe ich den, weil ich mir gefalle damit. Und es gibt genauso die Frau, die sagt, ich möchte mich für Hawaii qualifizieren. Und ihr seid eine der wenigen Firmen, die richtig Performance auch für Frauen speziell geschnitten anbieten und nicht den Männeranzug in XS oder XXS oder Shrink It and Pink It, irgendwie das Gleiche in klein und pink. So.
Ja, aber das Gros ist dann schon... Ja.
Also wenn man das jetzt so über den Kamm scheren möchte, dann stehen die Männer auf den Performance-Part und die Frauen auf das Couture-Element
dabei. Okay. Jetzt hast du ja gesagt, ihr sammelt auch ganz fleißig Feedback ein auf den Messen und geht mit euren Kundinnen auch am Ende des Tages ins direkte Gespräch. Vielleicht so als Abschluss-Statement von dir. Was sind denn eure Lessons learned aus den Feedbacks der Mädels, die ihr bislang bekommen habt? Also wo wollt ihr euch in dem Bereich vielleicht noch hin entwickeln? Habt ihr da konkrete Pläne, irgendwelche Wünsche oder...
Ja, also viele Sachen hatten wir jetzt heute schon so ein bisschen im Gespräch mit drin, dass zum Beispiel es schwierig ist, die richtige Größe irgendwo so zu finden. Ne? Da irgendwas, was allen passt.
Ja.
Das geht nicht so richtig. Dann gibt es, also du sagst, du magst das Zurückgenommene und schwarz-weiß-grau irgendwo. Ich mag das auch. Mein Sohn sagt immer, Papa, ist deine Lieblingsfarbe schwarz? Und so, aber gerade aus dem Frauenbereich gibt es auch viele, die was Buntes haben wollen. Und wenn man sich anguckt, wie Frauen jetzt beim Sport rumlaufen, dann finde ich, es ist halt entweder das Zurückgenommene, gerade beim Laufen jetzt, da sieht man ja viele Frauen und da ist der Anteil einfach am höchsten. Und ich glaube, da steuern wir auch hier in Europa auf was zu, was so in Australien und Amerika ja schon länger so ist, dass der Anteil an weiblichen Läufern irgendwie bei 50% oder mehr liegt. Was ich schön finde.
Ja.
Aber im Triathlon haben wir es halt weitaus nicht. So,
wir arbeiten dran.
Und da gibt es halt entweder so den guten, dezenten Nike-Style, sage ich jetzt ganz grob, oder halt bunt. Und das ist beim Triathlon auch so nachgefragt. Also das Bunte wollen wir trotzdem nicht machen. Das sind nicht wir. Das ist auch irgendwie nicht skandinavischer Style und so.
Finde ich sehr sympathisch.
Alles, was
ich finde zurückhalten, finde ich deutlich schöner.
Das wollen wir nicht machen.
Ja.
So. Aber es kann sein, dass wir noch mehr, was du vorhin auch sagtest, also dass wir so kleine Akzente mehr setzen. Ich denke, das könnte was sein, wo wir hingehen. Ansonsten muss ich auch ganz ehrlich sagen, uns ist das wichtig und wir wollen da gerne viel machen, aber es ist schon schwierig, auch aus wirtschaftlicher Sicht diese Zielgruppe so von Anfang an so mitzunehmen. Also wenn ich jetzt sage, bei den Männersachen, ja, teilweise ist es ja auch Unisex, also wir haben auch viele Frauen, oder nicht viele, einige, die auch lieber sich den Männeranzug anziehen sogar.
Ja.
Weil es irgendwie, der hat ein bisschen längere Beine und damit fühlen sich manche wohl und passt dann
ich
vielleicht
auch
mal besser. Zum Beispiel du.
Ja, weil ich finde, ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich Sportbekleidung kaufe, also ich bin ja selbst 1,75 groß und ich habe oft das Gefühl, das wurde irgendwie an einen 1,60 Meter großen Hobbits irgendwie Probe gefittet. Und bei mir sieht das dann halt auch ganz, ganz schnell einfach immer zu kurz aus, ja, wo ich dann denke, nee, ich habe es gerne einfach ein bisschen länger, wo ich dann auch weiß, selbst wenn es mal ein bisschen nach oben rutschen sollte, ist immer noch alles da, wo es sein soll und es hängt jetzt nicht irgendwo was raus, was da nicht raushängen soll.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Das ist halt wiederum das Problem, ne? Du kannst irgendwie nur dich so an dem an irgendwie einer Standardgröße orientieren. Und dann gibt es ja auch noch so Unterschiede, gerade in dem Sport- und Modebereich, irgendwie, ob du jetzt italienische Größen hast oder nordeuropäische oder amerikanische oder asiatische. Das ist halt ein Riesenunterschied, was dann der Mittelwert sozusagen ist. Also wenn du hier sagst, bei den Männern ist halt dieser quadratisch praktisch gut Typ, dann wäre, wenn du das nach Asien bringst und nach dem Maßstab produzierst und hast dann halt, keine Ahnung, 60% in Größe M gemacht, europäisch M, dann ist das da schon halt wie hier XXL so ungefähr. Ja. Und alles, was irgendwie halt nach oben oder nach unten rausgeht, so, und mit 1,75 bist du ja ziemlich bei dem Männermittelwert schon fast von der Länge her.
Ja.
So, und da sind wir manchmal nicht gut. So, klar, das wäre schön, das noch mehr machen zu können. Und ich würde da auch gerne mehr Wert noch drauf legen in Zukunft. Jetzt gerade ist es für uns ehrlich gesagt eine Phase, Feedback zu sammeln und zu gucken, weil wir unsere Power, und die ist begrenzt mit 3 Leuten, gerade in den Laufbereich eher stecken, weil wir da was entwickelt haben, was unserer Meinung nach halt nochmal echt was Neues ist und was es so halt einfach noch nicht gibt. Und,
darfst du es schon verraten?
Ja, ich kann ja schon mal sagen, in welche Richtung das so gehen wird. Wir haben die ganze Zeit überlegt, im Triathlon-Bereich sind wir der Meinung, dass wir halt ein Material haben, was echt was kann. Also an Technologie was reingebracht haben, was es so in der Form oder in dem ganzen kompletten Setup so noch nicht gab. Und wir haben die ganze Zeit überlegt, im Laufen gibt es eigentlich wenig Technologie, Performance. Jetzt reden im Moment alle über die Nike-Schuhe und mit Carbonplatte drin und das macht so und so viel schneller. Oder eigentlich sagt Nike selber auch, es macht 4% effektiver. So, aber es ist immer noch eine Feder. So, klar, sowas hätten wir auch irgendwo reinbauen können. Kannst du irgendwie mit einem Gummiband oder was weiß ich die Beine in die richtige Richtung ziehen. Das wollten wir aber nicht. Was Fuß bei uns in eine Richtung geht, ist wieder über Propriozeption. Also so wie dein Körper auf das reagiert, was er an Reizen bekommt, die Lauftechnik zu verbessern. Also die Effektivität am Ende wirklich zu erhöhen. Und das funktioniert dann mit einer Tight und mit einem Oberteil, die du drunter tragen kannst oder als Laufklamotte selbst. Das muss natürlich eng anliegend sein, das muss man dann mögen. Mhm. Oder du trägst es halt drunter unter anderen Sachen. Und ohne zu viel zu verraten, wir haben es getestet, in den ersten wissenschaftlichen Tests waren wir auch bei einer verbesserten Effektivität von über 4%. Also was Schrittlänge, Schrittfrequenz, Schrittrichtung, also wirklich hinterm Körperschwerpunkt eher und eine Aufrichtung im Rücken, aber eine größere Aufrichtung im unteren Rückenbereich, im Rumpf als oben. Also was wirklich deine Lauftechnik einfach ein bisschen verbessern kann. Und wo unser Ziel ist, dass du, wenn du so eine Klamotte halt oft trägst, einfach zum besseren Läufer, besserer Läuferin werden kannst. Dass du es
dann irgendwann verinnerlichst. Und
ja, genau. Und das funktioniert darüber, dass die Klamotte dich quasi dran erinnert, weil es an irgendeiner Stelle halt enger sitzt, eine andere Kompressionswirkung hat, was auch immer. Ja. Aber dass du eigentlich dran erinnert wirst, dich so zu bewegen.
Und damit schließt sich ja eigentlich auch der Kreis, weil die einen haben dann wirklich diesen Performance-Effekt, von dem sie profitieren, und die anderen haben dann wieder dieses innere Aufrichten,
ja, genau,
dieses Wohlgefühl.
Ja. Und das ist das, was du sagtest. Ja. Ne? Also das haben wir bei dem Triathlon-Anzug irgendwie geschafft, über das Material. Und am Ende ist das Material der King.
Ja.
So. Und der Schnitt ist auch wichtig und so weiter. Aber und im Laufen, ist es was ganz anderes, das ist ein ganz anderes Material und so. Aber unsere Idee oder unser Ziel war, sowas zu schaffen, dass man so aufgerichtet wird, sich gut damit fühlt und dadurch motiviert wird oder halt ein bisschen getreten wird, besser in Anführungsstrichen zu laufen oder effektiver, weniger verletzungsanfällig, weil wir auch gemessen haben, dass so die die beiden Beinachsen ein bisschen gleicher angesteuert wurden und sowas wie Crossing, also den Fuß über die Mittellinie setzen, was einer der Testläufer halt relativ doll gemacht hat, ist weniger geworden, dadurch, dass der Rücken ein bisschen stabilisierter war.
Okay, so. Sehr spannend. Also wenn ihr mal Tester braucht, auch ja, aus der weiblichen Community.
Sobald wir da was fertig haben. Also im Moment sind wir da so weit, wie ich es vorhin gesagt habe, eine Entwicklung. Ja. Wir haben einfach von Hand ein paar Teile zusammengenäht mit dem richtigen Stoff, mit dem richtigen Schnitt. Aber halt wirklich einfach von einer Schneiderin in Kopenhagen, die das fertig gemacht hat mit dem richtigen Stoff, Garn, halt nicht in der massenproduktionsfertigen Ausführung sozusagen. Klar. Und hatten da auch nur eine Testgröße bisher. Insofern müssen wir da noch ein bisschen was tun und da sind wir jetzt gerade dran. Aber da könnte was Spannendes kommen. Also das motiviert total, da was bringen zu können. Und ich glaube, das wäre sowas. Das wird jetzt am Anfang Unisex-Ware sein, so, also die eher in Richtung Männer geschnitten ist, aber die du auch als Frau tragen kannst, wenn es gut passt. Da können wir einfach aufgrund unserer eingeschränkten Möglichkeiten jetzt noch keine komplette Frauen-Range von den Sachen auch von Anfang an bringen. Aber das könnte beides ganz gut verknüpfen, ne? Diesen Performance-Teil. Mhm. Aber nicht nur Performance im Sinne von, ich bin im Wettkampf schneller, sondern auch einfach, wenn es effektiver macht. Und wir nennen das Ganze the extra mile. Also auf Englisch heißt das ja ein bisschen mehr liefern, als gefordert war. Oder eben einfach eine Meile extra laufen, im Sinne von entweder in der gleichen Zeit eine Meile mehr, weil ich schneller laufen kann, oder einfach nur eine Meile mehr zu schaffen, weil es weniger wehtut, weil ich irgendwie effektiver laufe, weil ich aufrechter bin. Oder eine Meile mehr laufen zu wollen, weil es sich gut anfühlt. Oder also es hat so eine Mischung aus Performance im Wettkampf, ja. Ich glaube allerdings nicht, dass das komplett, also effektiver ist es, das im Training öfter zu nutzen, um sich immer wieder selber daran erinnern zu lassen, so ist es ein bisschen besser zu laufen. Und dann wirst du zum besseren Läufer und hast den Effekt halt über eine längere Zeit. Und dann ist es irgendwann vielleicht egal, was du anziehst, weil du das so verinnerlicht hast, welche Richtung das geht.
Sehr spannend.
Ist es,
Vielen Dank für diese Einblicke.
Vielen Dank dir.
Ich bin gespannt, was da noch so kommt.
Und ja, hoffen wir mal.
Ich werde es auf jeden Fall testen und mir angucken, weil das klingt wirklich genau nach dem, was ich gerne trage, nach dem, was ich gerne mag.
Schön.
Danke.
Danke dir.